SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Josef Karcher, einen schönen guten Tag. Die A2 ist eine der wichtigsten deutschen Autobahnen. Sie verbindet das Ruhrgebiet mit Berlin. Das normale Verkehrsaufkommen ist sehr hoch. Jeden Tag mehr als 100.000 Fahrzeuge, viele, viele Lkw. Im Großraum Bielefeld läuft auf der A2 nichts mehr. Tausende sind bei Schnee und Eis liegen geblieben. Das Chaos dort löst sich nur langsam auf. Annika Groß.
Bis alle festgesetzten Autos und Lkw weiterfahren können, wird es noch einige Stunden dauern, heißt es von der Polizei. In Richtung Dortmund geht es an zwei Stellen allmählich voran. Bei Bad Oeynhausen und bei Gütersloh setzt sich der Verkehr wieder in Bewegung. Auf 30 Kilometer Länge war der Stau in der Nacht angewachsen. Das Rote Kreuz, das THW und die Johanniter versorgen die Auto- und Lkw-Fahrer weiter mit Decken und heißen Getränken. Sie waren bereits die ganze Nacht im Einsatz und haben ihr Personal jetzt einmal komplett ausgetauscht.
Die aktuellen Corona-Maßnahmen laufen am 14. Februar aus. Die Infektionszahlen sinken, aber die 7-Tage-Inzidenz liegt noch immer deutlich über 50. Außerdem bereiten Virusmutationen Sorgen. Daher sieht es danach aus, dass die Maßnahmen verlängert werden. Vor dem entscheidenden Treffen mit der Kanzlerin morgen haben Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher, SPD, und der saarländische Ministerpräsident Hans, CDU, vor verfrühten und unkoordinierten Lockerungen gewarnt. Aus Berlin, Uli Haug.
Öffnungsschritte dürfe es erst geben, wenn der Einfluss der Corona-Mutationen auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden kann, sagte Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der SPD-Politiker fordert ein abgestimmtes Vorgehen, um eine dritte Corona-Welle zu vermeiden. Auch der saarländische Ministerpräsident Hans hat in der Rheinischen Post vor voreiligen Lockerungen gewarnt. Er erhofft sich vom Gipfel einen Perspektivplan für die kommenden Monate. Der soll regeln, was bei welchem Infektionsgeschehen wieder möglich sein soll. Einen realistischen und durchhaltbaren Plan für die Corona-Bekämpfung fordert auch der Epidemiologe Klaus Stöhr. Im ZDF-Morgenmagazin sprach er sich für eine unabhängige Kommission aus, die das Risiko der neuen Corona-Mutationen bewerten soll.
Eine Woche nach dem Sturm aufs Kapitol beschloss das Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, ein sogenanntes Impeachment, für das sich neben den demokratischen Abgeordneten auch 10 Republikaner entschieden. Die Anklage lautet Anstiftung zum Aufruhr. Heute nun startet Phase 2. Jule Keppel erklärt den Verlauf.
Die Anklage wird an die andere Kammer im US-Kongress überstellt, an den Senat. Dort findet der Prozess statt. Die 100 Senatorinnen und Senatoren sind die Geschworenen und müssen über das Urteil entscheiden. Im Verfahren bekommen die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus und die Anwälte der Verteidigung mehrere Stunden Zeit, um ihre Argumente zum Fall vorzutragen. Sie können Zeugen vorladen und diese befragen. Die Demokraten haben Ex-Präsident Trump eingeladen, unter Eid auszusagen. Seine Anwälte haben diesem Vorstoß jedoch eine Absage erteilt. Für eine Verurteilung im Senat ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Sollte sie zusammenkommen, könnte Trump eine lebenslange Ämtersperre drohen. Dafür reicht nach einem Schuldspruch in einer gesonderten Abstimmung eine einfache Mehrheit. Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Alle Demokraten und 17 republikanische Senatoren müssten Trump schuldig sprechen. Danach sieht es nicht aus. Das ließ sich an einer Abstimmung ablesen, mit der die Republikaner das Verfahren im Senat stoppen wollten. Die Republikaner argumentierten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten sei nicht verfassungsgemäß. Dazu gibt es tatsächlich keine Einigkeit unter Juristen. In ihrer Anklageschrift weisen die Demokraten darauf hin, dass Trump noch im Amt war, als das Verfahren beschlossen wurde. Und ein Präsident sei bis zum letzten Tag im Amt für sein Handeln verantwortlich.
Waschmaschinen, die einen Tag nach Ablauf der Garantiezeit kaputt gehen, Handys, die nicht repariert werden können, smarte Fernseher, für die es plötzlich keine Updates mehr gibt. Damit soll bald Schluss sein. Das Europaparlament will jedenfalls den Herstellern kräftig Druck machen und die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bringen, bewusster einzukaufen. Auch damit unnötiger Müll gar nicht erst entsteht. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
Mehr Nachhaltigkeit, weniger Wegwerfmentalität, das ist das Ziel. Das Europaparlament verlangt deshalb nicht nur schärfere Recyclingquoten, sondern auch ein Recht auf Reparatur mit längeren Garantiezeiten und einem Anspruch auf Software-Updates. Und Produkte sollen von vornherein nachhaltiger entworfen sein, damit etwa bei Handys die Kamera oder der Akku auswechselbar sind. Heute landen viele Geräte im Müll, weil sie nicht oder nur mit großem Aufwand repariert werden können, so wie das von der grünen Abgeordneten Anna Cavazzini.
The battery of this phone is dying.
Die Batterie von diesem Handy schwächelt und obwohl es eigentlich noch funktioniert, muss ich mir ein neues kaufen mit allen negativen Folgen. Mehr Rohstoffe müssen unter zum Teil verheerenden Bedingungen gefördert werden, mehr CO2 wird ausgestoßen und es entstehen Berge von Elektroschrott. Für EU-Kommissionschefin von der Leyen ist die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Teil ihres Green Deal, mit dem sie Europa klimagerecht umbauen will. Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius unterstützt daher den Vorstoß des Parlaments. Er glaubt, dass ein nachhaltiger Rohstoffkreislauf für neue Jobs und sozialen Ausgleich sorgen kann.
It's a triple win for people, for the planet and for prosperity.
Es ist ein dreifacher Gewinn für die Menschen, für den Planeten und für den Wohlstand, sagt der EU-Umweltkommissar und kündigt eine Reihe von Initiativen an.
Fokus Südwest.
Die landesweite Ausgangssperre in Baden-Württemberg endet am Donnerstagmorgen um 5 Uhr. Dann ist sie aufgehoben. So hat es der Verwaltungsgerichtshof des Landes entschieden. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz, SPD, hätte sich gewünscht, dass das Land die Verordnung früher angepasst und flexibler gemacht hätte. Das hat er in SWR aktuell gesagt.
Rechtlich kann ich die Entscheidung verstehen. Insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht mit einer Anpassung der Ausgangsbeschränkungen im Vorfeld jetzt tatsächlich diese Situation hätte vermeiden können. Die große Wirkung, die es ja gehabt hat, ist eine deutliche Reduzierung der Mobilität. Insofern ist natürlich jetzt die Sorge, die sich damit verbindet, dass genau dieses Geschehen, das wir eben ansonsten nur schwer kontrollieren können, wieder zunimmt. Und wenn sich alle an die Regeln halten würden, hätten wir ja in vielen Bereichen die Probleme nicht. Und das gilt jetzt natürlich auch insbesondere für die Abendstunden, wo natürlich längeres Zusammensetzen in größeren Gruppen unter Alkohol auch ein Treiber des Geschehens ist.
Der Mannheimer OB Peter Kurz. Der baden-württembergische Verdi-Landeschef Groß freut sich über den Beschluss der Bundesregierung, eine neue Corona-Prämie an Klinikpersonal auszuzahlen. Im SWR sagte Groß, es sei zwar wichtig, dass der Bonus diesmal an alle gehe, die im Krankenhaus arbeiten. Es dürften aber nicht nur bestimmte Gruppen von der Prämie profitieren.
Also ich glaube, wir brauchen eine Anerkennung für alle, auch wenn sie da dann vielleicht abgestuft ist. Aber die vergangene Prämie, die nur wenige erreicht hat, hat mehr zu Unfriedenheit geführt in den Krankenhäusern.
In Rheinland-Pfalz protestieren Landwirte mit ihren Traktoren gegen das geplante Insektenschutzprogramm der Bundesregierung. Und zwar in Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße und Alzey. Der Entwurf des Gesetzes soll morgen vom Bundeskabinett beschlossen werden. Aus Ludwigshafen, Vanessa Siemers.
Die Bauern und Winzer seien nicht gegen den Insektenschutz. Vielmehr ging es ihnen darum, zu prüfen, welche Schutzmaßnahmen für welche Region am sinnvollsten seien. Das geplante Insektenschutzgesetz des Bundes hingegen sehe unter anderem vor, bestimmte Pflanzenschutzmittel bundesweit zu verbieten. Dabei würden die regionalen Unterschiede und Besonderheiten der Landwirtschaft nicht berücksichtigt werden. Wie der Sprecher mitteilte, kann das Gesetz in einzelnen Fällen sogar dazu führen, dass bestimmte Flächen nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können.
Und sonst so?
Die Matthew Street in der Innenstadt von Liverpool ist eine Nebenstraße der Fußgängerzone. Bei Haus Nummer 10 geht eine Treppe hinunter in einen ehemaligen Luftschutzkeller. Ab 1957 war hier ein Jazzclub und wenige Jahre später das wohl berühmteste Kellergewölbe der Rockmusik, der Cavern Club. Heute vor 60 Jahren traten dort erstmals die Beatles auf.
At the Cavern, we proudly present the Beatles!
Fast 300 Mal sind die Beatles hier aufgetreten, in nur 2,5 Jahren, mittags und abends. Die Gigs am Mittag seien die besten gewesen, erzählt Julia Baird, ein Beatles-Fan der ersten Stunde. Vor allem, weil da die Busse häufiger fuhren als am Abend.
We went to lunchtime sessions at the Cuff, because the buses are running better in the day than they are in the evening.
Als sie das letzte Mal im Cavern Club auftreten, im August 63, vor nicht einmal 300 Zuschauern, da haben die Beatles schon die ersten Titel in den britischen Charts. Sie sind ständig auf Tour und bespielen ihre eigene Radioshow. Es ist der Beginn der Beatlemania, aber, erinnert sich Julia, John habe später einmal gesagt, nach dem Cavern sei es eigentlich nur noch bergab gegangen.
John famously said that it was downhill all the way after the Cavern.
London-Korrespondent Thomas Spiekhofen erinnerte an die Beatles, die heute vor 60 Jahren erstmals im Cavern Club ihrer Heimatstadt auftraten. SWR aktuell, das Infodate am Mittag mit Josef Karcher.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.